Ja, wir hatten ja gestern Abend einen ersten Start in diesen ganz besonderen Propheten Daniel. Wir haben uns vergegenwärtigt, dass Gott uns in der Bibel und mit der Bibel ganz unterschiedliche Bücher auch im Charakter schenkt. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich in einem Evangelium, im Matthäusevangelium lese, ob ich einen Brief des Apostels Paulus lese oder ob ich im Alten Testament bin. Und im Alten Testament wiederum große Unterschiede zwischen einem Psalm einerseits, einem Text über Abraham oder David oder einem prophetischen Buch wie Daniel. Ganz unterschiedlich hat Gott uns diese biblische Bibliothek der 66 Bücher zusammengestellt. Und es ist wie ein Ernährungsprogramm. Es lohnt sich nicht nur immer eine Sache zu lesen, sondern eben zu gucken, was sonst noch in dem Speiseplan unseres Gottes drin ist. Und da ist eben unter anderem auch Daniel mit dabei. Und bei Daniel kommen wir in die Zeit, in der es in Israel nur noch das Südreich Juda gab. Die Zeit, in der der Großkönig Nebukadnezar ein riesiges Reich aufgebaut hat, das sogenannte Neubabylonische Reich mit all seiner gigantischen Ausmaße. Und er hat inzwischen auch eine Führungsschicht, eine Elite abgeschöpft aus Juda, das nur noch als Vasallenstaat funktioniert. Und einer, der als Teenager unter anderem bei dieser Mitnahmewelle entführt wurde, anders kann man es gar nicht sagen, ist unser Daniel, der Prophet. Er war damals Teenager, man schätzt um die 15 Jahre alt, als er da in Babylonischen Reich auftauchte und dort seine Ausbildung genossen hat oder ertragen oder duldet hat, je nachdem, wie man sieht. Und jetzt in Kapitel 2, heute Abend, sind wir in der Passage, wo er nach der Ausbildung eingesetzt ist in diesem großen Babylonischen Reich, in der Verwaltung, in dem Bereich des Beraterstabs des Großkönig Nebukadnezar. Das ist eine Mischung aus Beratung, aus Politik, aus Machtgerangel, aus Astronomie und Astrologie, wie es damals und bis heute ist. All das, was um so einen riesengroßen Machtapparat mit dazugehört. Und jetzt in Daniel 2 haben wir ein faszinierendes Kapitel vor uns. Und ich ermutige Sie, es aufzunehmen und wahrzunehmen, in welcher Weise uns Gott hier seine Worte weitergibt. Wir sind im zweiten Jahr der Herrschaft Nebukadnezars. Das entspricht etwa dem Jahr 603. Unser Daniel mag so knapp 20 Jahre alt sein. Viel mehr ist da gar nicht bisher als dieser junge Mann, der inzwischen in dieser Mitberatertätigkeit im Großkönigreich tätig ist. Im zweiten Jahr der Herrschaft Nebukadnezars hatte er einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauber und Wahrsager zusammenrufen, also diese ganze Bagage, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewig, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen, eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten noch einmal und sprachen: Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Und der König antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Und da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem König Vollmacht gegeben hatte, warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein, bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten, Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade bäten wegen dieses Geheimnisses. Und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Und da wurde tatsächlich Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab, er setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott, meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Und da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach zu ihm, du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König. Ich will dem König die Deutung sagen. Arioch brachte Daniel eilendst hinein vor den König und sprach zu ihm, ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten, bist du es, der mit dem Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Daniel fing an vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die weisen Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen, aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Und der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dir einst geschehen würde, und der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Du, König, hattest einen Traum. Und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen, teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du, König, bist ein König aller Könige, dem Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben und denen er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen, teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes, zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heirat miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes vollkommen. Es wird alle diese Königreiche zermalen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte, so hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig, die Deutung ist richtig. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht, warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Der König antwortete Daniel und sprach, das ist kein Zweifel. Euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Und der König erhöhte Daniel, gab ihm große und viele Geschenke, machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König, über die einzelnen Bezirke im Lande Babel Schadrach, Meschach und Abednego zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Was für ein Kapitel. Wahnsinn. Unglaublich. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Geschweige denn aufhören. Aber keine Sorge, ich habe die Zeit im Blick. Fangen wir damit an, dass wir natürlich sagen, der Mann war keine 20. Der Mann war keine 20. Das ist keine Altmännergeschichte. Das ist ein Mann, der gerade seine Ausbildung hinter sich hat, der von zu Hause rausgerissen wurde und der jetzt da im Babylonischen Reich sitzt. Aber er hat etwas, was altersunabhängig seine absolute Qualität ist. Er hat Gott auf seiner Seite. Es ist ganz egal, ob man 10, 15, 50, 80, 90 ist. Das entscheidende Kriterium ist, der hat Gott auf seiner Seite. Gott ist weder der auf der einen Seite, der in die Seniorenwelt allein hineinrauscht. Gott ist aber auch nicht der, der Jugendlichkeit an sich vergöttert. Gott ist in allen Generationen da. Und er kann sich mit uns und unserem Leben verbinden, egal wie alt wir sind. Er ist mit unserem Alter, kommt mit allen Altersstufen unheimlich gut klar. Das Entscheidende ist nur, ich muss ihn bei mir haben. Dass ich nicht ohne ihn unterwegs bin, egal ob ich zu Hause bin, noch in Jerusalem hänge oder ob ich durch die Wegführung jetzt inzwischen im babylonischen Großreich im Beraterstab des Großkönigs gelandet bin. Egal ob ich ganz oben ganz mächtig bin oder Daniel wird auch ganz unten sein und angefochten und verlassen. Das Entscheidende ist nicht das Alter. Das Entscheidende ist, er hat Gott an seiner Seite. Das hier ist eine Geschichte von einem jungen Mann. Vergessen wir das nicht. Das andere ist natürlich, dass hier von einem Traum die Rede ist. Und wenn man Träume in der Bibel kommt, dann muss man ganz kurz aufpassen. Man muss ganz kurz aufpassen, dass auf der einen Seite Gott tatsächlich, wir haben da verschiedene biblische Belege, Gott tatsächlich Träume benutzen kann, um seine Botschaft, seine Gedanken weiterzugeben. Richtig, eindeutig. Unterscheiden wir aber Träume an sich von dem, was wir ansonsten in der Prophetie mit Nachtgesicht oder Vision haben. Also wenn Gott einem Propheten etwas zeigt und sagt, bedeutet das nicht unbedingt, dass er etwas geträumt hat, sondern hat es gesehen. Das ist ein Unterschied. Was Sie und ich träumen, das wissen Sie selber. Das ist so das typische Durcheinander, was eben so abläuft. Ganz, ganz selten tatsächlich kann das eine gewisse Bedeutung und Signifikanz kriegen. Ja, das gibt's. Aber es gibt so einen Trend in der christlichen Szene, je nachdem, wo Sie da so verortet sind, dass man sagt, als ob der Traum sozusagen das Upgrade des Normalen wäre. Also der normale, durchschnittliche Christ liest die Bibel und der Bessere, der das Upgrade hat, der träumt. Gut, merken Sie sich das, das ist falsch. Bitte merken Sie sich das. Das kommt immer wieder. Und dann denken manche auch, ganz normale Christen, wäre ja schon schön, wenn ich auch mal was Vernünftiges träumen würde. Und nicht immer den Kram, wo ich morgens dankbar bin, dass vorbei ist. Und deswegen denken Sie dran, seien Sie nicht scharf auf Träume. Seien Sie nicht scharf auf Träume. Denn es gibt einen wunderschönen Grundsatz, der ist schon so uralt, dass man ihn sich merken kann. Der ist so uralt wie hier das Buch Daniel. Im Jeremia heißt es nämlich in Kapitel 23, 28 und 29, ein Prophet, der vor sich hin träumt, der soll weiter seine Träume erzählen. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? Also Stroh, das ist Traumqualität. Weizen, das ist Wortqualität. Wähle. Das ist die zweite Anmerkung. Und die dritte ist natürlich, hier ist von einem Großkönig die Rede. Nebukadnezar, das war kein Schnuckelkätzchen. Nebukadnezar war ein brutaler Herrscher mit einem riesigen Imperium. Es machte ihm überhaupt nichts aus. Die Geschichtsforscher können das nachweisen. Mal eben ein paar tausend Leute übers Messer springen zu lassen, wenn ihm das passte. Er war gottgleich unterwegs. Und wenn sein Beraterstab nicht funktioniert, dann wird er ausradiert, es gibt neue. Das heißt, diese Art, da umzugehen, die ist brutal. Das ist wirklich eine Machtfigur, wie wir sie eben hier beschrieben bekommen. Aber interessant, dass Daniel diesem Mann gegenüber eine ganz bestimmte Position einnimmt. Und das ist eine ganz wichtige Position, dass das, was ich an Vorbemerkung eben noch mit reingeben möchte, nämlich, er zieht nicht in Häme über diesen Nebukadnezar her und er bietet sich auf der anderen Seite ihm auch nicht an. Eine starke Position dazwischen. Weder macht er die blöden Politiker fertig, sind die alle doof, noch meint er mit ihnen kuscheln zu müssen. Er hat diese Position der Mitte, die ihm hilft, aus der Perspektive Gottes zu sehen, dass zu allem Regieren dieser Welt eben auch dieses regierende Amt dazugehört. Und er ist nicht in der Rolle, die runterzumachen, aber auch nicht in der Rolle, sich anzubiedern. Und nachdem wir das ganz kurz gestreift haben, entdecken wir nun hier in Daniel 2, dass etwas Faszinierendes passiert. In diesem Text sind so viele Unterebenen drin, dass einen das immer wieder neu bewegt, wenn man es liest. Ich habe es schon 2 bis 3 Mal in meinem Leben gelesen. Und doch denkt man, unglaublich. Unglaublich, weil die Zeiten, in denen der Daniel ist, ja völlig aus dem Ruder laufen. Keiner weiß mehr, was passiert. Keiner hat eine Ahnung, was der Großkönig als nächstes anordnet. Keiner weiß, ob heute Nachmittag der Daniel noch lebt. Es geht alles durcheinander. Keiner hat es mehr richtig im Griff. Und doch ist genau dieser Text, genau dieser Daniel-Text, Kapitel 2, der so viel Instabilität und Ungewissheit und Unklarheit beschreibt, allein auf der ersten Ebene, was passiert mit Daniel, seinen Freunden, mit all den Beratern, ein Text, der von Vertrauen des Daniel ganz stark bestimmt ist. Und das nächste Jahr auch, der Großkönig Nebukadnezar hat keine Ahnung, was da eigentlich abgelaufen ist. Er hat nicht den großen Durchblick, er hat nicht die Strategie, er hat nicht die Sicht für die nächsten 10, 20 Jahre seiner Regierung. Er eiert rum. Und trotzdem gleichzeitig bei allem Rumgeeier spricht gerade dieser Text von einer großen Gewissheit und Stabilität, die darin besteht, dass Gott weiß, was kommt. Und diese Kraft des Textes, auf der einen Seite alles unsicher, alles wackelig, für uns selber und für die Zukunft. Und auf der anderen Seite gibt es kaum einen Text, der mehr Gewichtung, Kraft und Beständigkeit zum Ausdruck bringen kann. Daniel, wie hast du das geschafft? Wie hast du es geschafft, dass du hier in dieser Weise als junger Kerl da durchmarschiert bist? Wir können nur staunend daneben stehen. Und jetzt sagt uns der Daniel der Satz, den wir nicht vergessen sollten. Wie kam das, dass Daniel so anders war an diesem Geschehen, an dem plötzlich die Tötung inklusive von ihm und seinen Freunden angeordnet wurde. Warum hat er das nicht umgehauen? Warum hat er eine andere Position gefunden? Er sagt es. Ich kenne den Herrn der Zeiten. Ich kenne den Gott, der die Zeiten bestimmt, die Zeiten kennt, die Zeiten ändert, die Zeiten füllt. Kennen Sie den? Kennen Sie den? Verkennen Sie diesen wunderbaren Psalmsatz, Psalm 31, wo den wir manches Mal gerne zitieren, aber der ganz, ganz wichtig ist für unser christliches Grundverständnis. Meine Zeit steht in deinen Händen. Glauben wir ihm das? Glauben wir ihm das tatsächlich, dass unsere Zeit, tatsächlich unsere Lebenszeit in seinen Händen steht? Dass das stimmt, was uns Jesus neutestamentlich gesagt hat. Du kannst mit allem, was du tust, mit allem Sorgen, allem Bemühen, allem, du kannst deinem Leben nicht eine Elle zufügen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Und deswegen kann ein Daniel an diesem Tag wissen, über mein Lebensende bestimmt entgegen allem Vorfindlichen nicht der Großkönig Nebukadnezar. Über mein Lebensende bestimmt der, der meinen Lebensanfang geschaffen hat. Der lebendige Gott hat mich ins Leben geschickt und der lebendige Gott holt mich aus dem Leben raus. Das ist Grundbestand unserer ganzen christlichen Kultur, dass unser Leben nicht uns selbst gehört, dass unser Leben uns gegeben wurde und dass jeder Tag, jeder Monat, jedes Jahr, jedes Jahrzehnt gegeben ist von ihm. Und er, der Schöpfer, der Geber des Lebens, ist auch der, der das Leben beendet. Wann und wie? Sein Ressort. Deswegen achten ja Jesus-Leute so intensiv drauf. Seit 2000 Jahren tun sie das. Dass wir Gott da nicht reinfuschen. Weder beim Start des Lebens, noch beim Ende des Lebens. Das hat mit unseren tiefen Überzeugungen zu tun, dass Leben göttlich ist. Mein Leben kommt von Gott. Warum konnte ein Mann wie Daniel tief durchatmen? Warum hat ihn das nicht umgehauen? Weil er den Herrn der Zeiten kennt. Und dann kann er mit seinen Freunden in diese Gebetszeit hineintreten und sagen, es kann sein, dass jetzt heute Nachmittag mein Leben zu Ende ist, weil der Todesbefehl des Großkönigs Nebukadnezars umgesetzt wird. Ja, kann aber auch nicht sein. Darüber bestimmt wer? Gott. Und das ist für uns, die wir an Jesus Christus glauben, die Basis unseres Lebens. Mein Leben kommt von Gott, mein Leben wird gelebt von Gott und mein Leben endet bei Gott. Das nimmt Ihnen, wenn Sie einmal darüber nachdenken, das nimmt Ihnen eine Wahnsinnslast ab. Eine Wahnsinnslast. Nein, nicht Ihre normale Fürsorge und Verantwortung, keine Sorge. Ich will Sie da nicht in die falsche Richtung führen. Aber es nimmt Ihnen dieses Übertriebene ab, wo wir quasi beides spielen, den Lebensempfänger und den Lebensgeber. Das ist nicht unsere Rolle. Wir danken Gott für jeden Tag. Wir danken Gott für jeden Abschnitt unseres Lebens. Aber jeder Pulsschlag, jeder Atemzug Ihres Lebens geschieht, weil der lebendige Gott es will. Und wir ruhen in unserem Leben in seiner Hand. Ein Daniel, seine Freunde, in all dem Chaos des Reiches Nebukadnezar ruhen in seiner Hand. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir erleben in diesem Text, dass im Grunde genommen keiner richtig weiß, wie es weitergeht. Keiner hat eine Ahnung von der Zukunft. Deswegen hat man ja diesen Beraterstab. Deswegen macht man ja auf Astrologie. Deswegen guckt man ja mit Wahrsagekunst und allem Kram und Deuterei und vorn und hinten. Das alles zeigt doch nur eins, wir haben keine Ahnung. Und jetzt, ich möchte hoffen, dass sie es entdeckt haben. Jetzt merken sie, mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, haben Sie und ich, die wir an Jesus Christus glauben, einen Riesenvorzug, einen Wahnsinnsvorteil, einen unglaublichen Gewinn. Das Doofe ist nur, dass das selbst viele Christen gar nicht wissen. Wir denken ja vielfach in unserer Kulturgeschichte ein bisschen komisch. Ich denke, manche von Ihnen wissen das. Da gab es die Phase der Aufklärung. In unserer Kulturgeschichte, ganz wichtige Phase, auf jeden Fall. Und eine der wichtigsten Broschüren in dieser Zeit war Lessings Traktat Erziehung des Menschengeschlechts. Vielleicht musste ein anderer seiner Schulzeit sogar noch lesen. Und in diesem Traktat sagt uns ja Lessing sehr deutlich, dass es jetzt Zeit ist, dass wir vom Licht des Glaubens wechseln zum helleren Licht der Vernunft. Oh, welch eine Katastrophe. Nein, Christen haben nichts gegen das Licht der Vernunft. Bitte, wir sind dankbar für jede Hirnzelle, die noch funktioniert. Wir sind froh für alles Nachdenken, aber wir sind nicht so blöd, zu meinen, dass die Vernunft das letzte Offenbarungsorgan wäre. Dann säßen wir alle ganz schön im Dunkeln miteinander. Das heißt, der christliche Glaube verneint nicht die Vernunft. Bitte nicht. Sondern der christliche Glaube sagt, es gibt noch mehr als Vernunft. Ich werde, indem ich zum Glauben an Jesus Christus komme, nicht dümmer. Ich werde in meiner Wahrheitswahrnehmung nicht eingeschränkter, sondern ich werde erweitert. Wodurch? Indem mir Gott seine Kenntnis, seine Offenbarung mitteilt. Denken Sie mal drüber nach. Bibelleser, Jesus-Leute, Christus-Nachfolger sind Mehrwisser. Nicht mit EE, sondern mit EH. Ja? Mehrwisser. Nicht, weil sie mehr Grips haben, sondern weil sie eine andere Quelle haben. Das hat uns im Neuen Testament die apostolische Lehre sehr deutlich mitgegeben. Und das sollten wir uns wieder erinnern. Wir sind nicht eingeschränkter, sondern Gott macht uns die Tür auf, dass wir mehr wissen. Petrus kann das in seinem zweiten Brief so sagen: Ich möchte daran erinnern, dass ihr ein Licht habt in der dunklen Nacht. Und dieses Licht, das ihr in der dunklen Nacht habt, das ist das prophetische Wort. Und dieses prophetische Wort, das hilft euch in der dunklen Nacht, euren Weg zu finden. Das ist Gottes Wort. Auf dem Gelände der Langensteinbach Höhe gibt es das Gästehaus und am Rande wohnen die Mitarbeiter, unter anderem eben auch ich und meine Familie. Und vor kurzem hat uns unsere Enkeltochter da besucht, mit ihren 3 Jahren da. Und dieses Mädchen geht dann manches Mal mit mir von zu Hause rüber auf die La Höhe. Nun war es schon dunkel und ihrer Meinung nach brauchte sie für diesen weiten Weg eine Taschenlampe. Meine Begründung, dass ich seit 25 Jahren den Weg mehrfach täglich gehe und das schon hin und her finde, reichte nicht aus. Opa, ohne Taschenlampe geht nicht. Und Oma ließ sich überzeugen, also bekam dieses kleine Mädchen eine Taschenlampe. Stolz wie Oskar ging sie also mit mir durch den Park der La Höhe mit ihrer Taschenlampe. Sie machte alles mit dieser Taschenlampe, nur eines nicht. Sie leuchtete nicht auf den Weg. Ja, wir wissen alles jetzt, was in den Bäumen ist mit der Taschenlampe und im Mund und in den Kleidern, überall war die Taschenlampe, aber sie war nicht auf dem Weg. Und manches Mal denke ich, so sind manche Christen auch. Die fuchteln mit der Bibel rum und wissen gar nicht, wozu sie gedacht ist. Sie ist unter anderem dazu gedacht, dass wir in unübersichtlichen Zeiten, wenn wir denken, jetzt rutscht uns alles weg, wie geht das eigentlich alles weiter? Dann sagt Gott, komm doch mal her, guck doch mal in das Licht, guck doch mal in die Lampe, die ich dir gegeben habe. Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. So, das machen wir jetzt noch ganz kurz. Wir gucken mal ganz kurz rein und entdecken, das kann doch alles gar nicht wahr sein, was dieser Nebukadnezar da erklärt bekommt. Das ist ja phänomenal. Haben Sie es beim Mitlesen registriert, was da eigentlich abläuft? Da haben Sie tatsächlich, Sie und ich, die wir an Jesus Christus glauben, zum allerersten Mal in der ganzen Weltgeschichte einen sogenannten universalgeschichtlichen Gesamtentwurf. Versteht ihr? Normalerweise haben Sie ja immer nur so ein kleines Stück. Und hier haben Sie einen Entwurf, der von vor 2500 Jahren läuft, bis wann? Bis heute. Und Sie und ich haben einen riesen Vorteil, dass Sie so spät auf die Welt gekommen sind. Denn indem Sie jetzt so spät mit mir auf die Welt gekommen sind, können Sie ja schon 2500 Jahre zurückgucken und sagen, ist ja der komplette Wahnsinn. Ist ja der komplette Wahnsinn. Das, was der Mann im Jahr 603 vor Christus, also gesehen, mitgeteilt bekommen hat, das hat sich in den letzten 2500 Jahren realisiert. Wir, die wir nicht wissen, was morgen ist, haben durch das Wort Gottes einen universalgeschichtlichen Entwurf, der uns ein geschichtliches Panorama entfaltet, vor dem wir heute noch staunend stehen. Das Standbild, das babylonische Haupt, das persische Reich, die griechische Welt, die römische Welt, die Nachfolgestaaten, mit denen wir mit hineingenommen sind. Plötzlich sind wir mit in diesem Bild drin. 2500 Jahre laufen da ab. Irre. Und wir entdecken, dass am Ende, ja, was kommt denn am Ende? Wie geht es denn weiter? Und es heißt es hier, am Ende kommt ein Stein. Da rollt ein Stein heran an dieses Geschichtsbild, unten an die Füße, also unten an das Bild, zeitlich, also am Ende, sprich in unsere Gegenwart hinein, rollt ein Stein. Wo kommt der Stein her? Der Stein kommt ohne Zutun von Menschenhänden, ohne Zutun von Menschen, rollt er in die Geschichte hinein. Sehen Sie das? Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind Mehrwisser, aber sowas von. Wird die Geschichte dieser Welt einfach mal weiterlaufen? Landen wir am Ende einer riesigen ökologischen oder militärischen oder astronomischen Katastrophe? Knipst irgendjemand das Licht am Ende aus? Entwickelt sich der Mensch traumhaft weiter? Ist irgendwann, hier haben Sie es. Der das sagt, ist nämlich nicht nur der das weiß, sondern der das sagt, ist auch der das macht. Es ist nicht nur der Geschichtswisser, sondern Gott ist der Geschichtsmacher. Und wenn wir Geschichte hören, dann denken wir immer rückwärts. Logisch. Weil vorwärts können wir nicht gucken. Der Einzige, der Geschichte von vorne sieht, ist Gott. Und wenn Sie Geschichte von vorne sehen wollen, dann brauchen Sie die richtige Quelle, dann brauchen Sie die richtige Offenbarung und dann können Sie anfangen, tief durchzuatmen. Tief durchatmen. Tief durchatmen heißt, ja, Geschichte läuft nicht ideal. Ja, da gibt es Mächtige. Ja, da gibt es unwahrscheinliche tektonische Verschiebungen. Wir leben in so einer Zeit, wo wir denken, keiner weiß, was in 5 Jahren ist. Aber das Ziel ist nicht eine endlose Weiterfolge, sondern das Ziel ist, da kommt der Stein. Christen haben ein Ziel. Und dieses Ziel ergibt sich nicht aus einer Wunschfantasie. Das Ziel ergibt sich daraus, dass uns Gott das mitgeteilt hat. Sie alle sprechen es in Ihrem Glaubensbekenntnis mit mir. Da heißt es so ganz schlicht elementar, von dort wird er kommen. Mit diesem kleinen Sätzchen drücken seit 2000 Jahren Christen aus, Geschichte hat ein Ziel. Das Ganze läuft auf dem Ziel. Das ist doch ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied, wie Sie die Zukunft sehen. Es ist ein Riesenunterschied, ob sie mit diesem Mehrwissen punkten oder ob sie ohne dieses Mehrwissen leben. Es ist doch ganz eindeutig, wenn sie dieses Mehrwissen nicht einsetzen, dann sind sie in der gleichen Durchschnittssituation wie alle Menschen, die auf dieser Erde unterwegs sind. Machen ihre Hoffnung, haben ihre Sorgen, finden vieles irre, haben Angst, rutschen weg. Alles, was dazugehört, alles, was dazugehört. Das ist nicht die Position von Christen. Christen wissen, das Ganze läuft auf ein Ziel zu. Und das Ziel ist eine Person. Und der Name der Person ist uns allen bekannt. Das ist Jesus. Als Jesus von seinem Kommen gesprochen hat, im Neuen Testament, also schon 600 Jahre weiter als der Daniel, da hat er das dann so wunderbar erklärt. Er hat es erklärt, indem er gesagt hat, wenn ihr das alles seht, wenn ihr das alles seht, alle Schwierigkeiten, Herausforderungen, alles, was ich da so euch so beschreibe, dann packt eure Koffer und sucht euch eine einsame Insel und hofft, dass ihr irgendwie überlebt. Kriecht in irgendwelche Höhlen. Vergesst alles. Ich kenne ihre Bibelkenntnis, ist an ihren Stirn ablesbar. Was hat er gesagt? Wenn ihr das alles seht, dann erhebt eure Häupter. Kopf hoch! Nicht, weil alles wird gut, positives Denken, so ein Blödsinn. Nein, Kopf hoch, weil Jesus kommt. Christen gehen ganz anders in die Zukunft. Christen gehen anders in die Zukunft. Christen erwarten in der Zukunft eine Person. Und deswegen, letzter Gedankengang, dann haben sie genug Stoff zum Nachdenken. Deswegen sind wir so zukunftssüchtig. Nein, nein, wir bremsen nicht scharf ab und sagen, hoffentlich kommt die Zukunft nicht. Nee, genau das Gegenteil. Wir sagen, hoffentlich kommt die Zukunft. Her mit der Zukunft! Denn wer steht in der Zukunft? Jesus. Also, her mit der Zukunft. Haben Sie keine Angst vor der Zukunft? Keine Sorge. Keine Sorge. Die Zukunft ist eine Person bestimmt. Das heißt, für jeden, der an Jesus Christus glaubt, läuft die Zeit in die richtige Richtung. Ich ermutige Sie, Ihr Zeitbild anders zu sehen. Wir denken auf, oh, die Zeiten, wie sie sich ändern und werden wir bestehenden Zeiten, was macht die KI mit uns und was wird sein mit unseren Kindern, Enkelkindern und das und jenes und Hören Sie, sehen Sie es. Herr mit der Zukunft. Jeder Tag, der weg ist, bringt Sie einen Tag näher zu Jesus. Geben Sie Gas, also wenn man es könnte, ja, geben Sie Gas, rein in die Zukunft, Kopf hoch, vorne steht Jesus, vorne steht Jesus. Letztes Enkelbeispiel, dann bin ich raus. Ist ja schon toll, man hat gar nichts getan dafür, diese Rolle des Großvaters und genießt nur die Vorteile, wunderbar. Und die kennen einen irgendwann, bauen eine Beziehung zu einem auf, ist einfach traumhaft schön, tut gut. Alle, die die Opa-Rolle kennen oder Oma-Rolle, die wissen das mit mir. Wenn so ein kleines Wesen da auf einen zutrappelt, denkt man, Herz geht auf, sie können gar nichts machen. Und dann stehen sie da und die kommen, ich bin auf der Höhe am Arbeiten und meine Tochter bringt ihre beiden Mädels da mit, die lässt sie im Foyer laufen und dann sagt sie, da vorne ist übrigens der Opa. Die drehen um und geben Gas. Das ist die richtige Situation. Jetzt übertragen Sie das. Der himmlische Vater sagt, du, da vorne steht übrigens Jesus. Und Sie sagen auch, nö. Da steht Jesus. Ja, ja, ich weiß. Hallo, da ist Jesus. Was machen Sie also jetzt? Heim entgegenlaufen. Ist dazwischen noch schwierig? Ja, ist schwierig. Haben Sie Sorgen? Ja, Sie haben Sorgen. Gibt es Herausforderungen? Ja. Aber da vorne ist Jesus. Und deswegen laufen sie los. Werden die Zeiten immer unübersichtlicher? Ja. Natürlich, ja, ja, natürlich. Aber für uns Jesus, Leute, mit Daniel 2, haben wir ein Riesengeschenk. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich habe ein Licht, das prophetische Wort, das hell leuchtet mitten in der Nacht. Und ich fuchtel nicht mit der Taschenlampe wild herum, sondern guck Stück für Stück, wie ich mit den Worten Gottes durchkomme. Und ich weiß, die Zukunft hat einen Namen. Da vorne ist Jesus. Also gehen wir ihm entgegen. Wir beten. Ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dem Autor der ganzen Bibel, dass du uns in der Bibel so unterschiedliche Texte gegeben hast. Und wir danken dir auch für dieses außergewöhnliche Kapitel in Daniel 2, wo wir in die Zeitgeschichte hineingenommen werden, in die Offenbarungsgeschichte, in die ganze Zukunftswelt. Alles kriegst du in einem Kapitel unter und willst uns an diesem Abend damit erreichen. Damit erreichen, dass wir den Druck weglassen, dass wir unsere Sorgenwelten fahren lassen, weil wir wissen, meine Zeit steht in deinen Händen. Du bist der Herr der Zeiten, der großen und der ganz persönlich individuellen. Wir bergen uns in unserem Leben bei dir, dem Schöpfer, Bewahrer, Vollender des Lebens. Du bist der Herr auch unserer Zeit. Und wir danken dir, dass du uns nicht im Dunkeln rumstochern lässt und dass du uns eine Quelle, eine Offenbarungsquelle gegeben hast, die viel besser, viel heller, viel klarer leuchtet als all das, was wir an Prognosen und Rumgestocher in unserer Welt haben. Wir danken dir für den Schatz der Offenbarung, den Schatz der Bibel. Und wenn wir diesen Schatz öffnen, dann ist es vorne in der Zukunft ganz hell. Da bist du, Herr Jesus. Und deswegen richten wir unsere Blicke ganz bewusst nach vorne, gucken dich an, gehen dir entgegen, warten auf deine Signale und wissen, jeder Tag, jeder Abschnitt unseres Lebens bringt uns dir unmittelbar näher. Und wir sind so froh, dass du die Zukunft dieser Welt, dass du die Zukunft der Menschheit, die Zukunft unseres Lebens schon gesetzt hast. Du bist der Bestimmer. Dank sei dir dafür. Und so gib uns ein Stückchen diese Getrostheit, dieses Aufgucken der Jesus-Leute, dieses tägliche Weitergehen mit dir und diese gute Gelassenheit, dass mein Leben bei allen unübersichtlichen Zeiten fest eingebunden ist in den, der der Herr der Zeiten, der Herr der Geschichte, der Herr von allem ist. Anbetung sei dir. Amen.